Ja, liebe Geschwister, ich knüpfe an diese Geschichte heute mit der Predigt an. Ich möchte ganz kurz hinweisen, ich weiß nicht, ob die iranischen Geschwister sind heute gar nicht so viel da, das gesehen haben. Hinten liegt die Übersetzung von der Präsentation. Hast du es gesehen, Shader? Ja? Gut. Okay, dann in Zukunft liegen die da hinten immer. Und falls ihr seht, dass jemand neben euch sitzt, der unsere Sprache nicht ganz so gut spricht, könnt ihr ihn gerne darauf hinweisen. Wenn wir übersetzt haben, dann liegen die da hinten aus. Und vielen Dank an Afshin für die Übersetzung. Der Titel für unsere Predigt heute, Ewiges Leben in der Gegenwart, klingt für uns erstmal ein wenig befremdlich. Und auch der Predigttext, den ich jetzt gleich lesen werde, ist vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick, aber doch, wenn man sich genauer da hineindenkt, irgendwie auch ein Stück weit befremdlich. Aber ich hoffe, dass wir dieses Erleben der Ewigkeit schon jetzt, dieses Befremdliche, dass das für uns etwas Vertrautes werden kann. Was wir immer näher kennenlernen und wo wir merken, es ist etwas Vertrautes, auf das wir zurückgreifen können. Ich lese uns den Predigttext aus der Guten Nachricht-Übersetzung, und zwar aus Johannes 6, die Verse 47 bis 51. Ich versichere euch, nein, doch, da fängt es anders an, ne? Amen, Amen, ich versichere euch, das hat mich jetzt irritiert. Ich versichere euch, wer mir vertraut, wird ewig leben. Ich bin das Brot, das Leben schenkt. Eure Vorfahren aßen das Manna in der Wüste und sind trotzdem gestorben. Wer aber von dem Brot isst, das vom Himmel kommt, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Jeder, der von diesem Brot isst, wird ewig leben. Das Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, damit die Welt lebt. Wir haben diese Szene eben kurz gesehen, wie Jesus und seine Jünger in der Nähe vom See Tiberias sind und viele Menschen, eine unbestimmte Menschenmenge dabei ist, um Jesus zuzuhören, zu erleben, was er tut. Bei dieser Speisung der 5000, wie sie oft in der Bibel überschrieben steht, wir haben aber auch gehört, es waren auch noch Frauen und Kinder dabei, gab es Brot und Fisch. Und nun spricht Jesus von sich selbst, dass er das Brot des Lebens ist. Bereits vorher, vor unserem Text, wir haben ja ab Vers 47 und wir haben gehört bis Vers 15, das heißt, dazwischen passiert noch ganz viel. Es vergeht auch eine Nacht und dann kommt der nächste Tag und sie sind mit dem Boot rübergefahren auf die andere Seite vom See und die Leute sind sie erstmal suchen gegangen, einmal um den halben See rum und haben sie wiedergefunden. Jesus, und dann hat er angefangen zu erzählen. Und dort beginnt er seine Rede auch mit den Worten: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Kein Hunger, keinen Durst mehr haben, kommt uns vermutlich von der Jahreslosung im vergangenen Jahr noch ein Stück bekannt vor. Die Zuhörer werden aber skeptisch, als sie das hören. Sie fangen an zu zweifeln. Wir haben eben diese Szene gesehen, was natürlich so ein bisschen fiktiv dargestellt ist, weil keiner von uns dabei war und auch die Regisseure von dem Film natürlich nicht. Aber diese frohe Stimmung, als die Menschen als sie alle satt geworden sind, ist im Laufe dieser Rede, die Jesus dann hält, nicht mehr so froh. Die Menschen werden skeptisch und sie zweifeln und fragen, ob Jesus das wirklich so gemeint haben könnte, wie er das hier sagt. Sie sind auch ein bisschen entsetzt über diese Anmaßung, dass da ein Mensch vor ihnen steht und sie wissen genau, das ist der Sohn von Josef und Maria und er behauptet, das Brot des Lebens zu sein. Und sie sind auch entsetzt darüber, wie er beschreibt, was er eine Beziehung zu Gott hat, zu seinem Vater. Eine Verbindung zu Gott, die auf so einmalige Weise erklärt, dass die Menschen sagen, das gibt's überhaupt nicht. Das kann gar nicht sein. Also sie waren zunächst etwas verwirrt und auch schon ein bisschen verärgert. Nach unserem Predigttext, also in Vers 52, geht es weiter mit: Das löste unter den Zuhörern einen heftigen Streit aus. Also da ging's ab. Die haben sich richtig aufgeregt und die haben sich gestritten untereinander und mit Jesus. Auch wenn der Streit der damaligen ersten Hörer ein bisschen in eine andere Richtung geht oder noch weiter geht, verstehe ich ein Stück weit auch ihre Verwirrung. Weil das einfach sehr kompliziert ist. Wir denken zwar erstmal, ach ja, Jesus ist das Brot, versteht man ja ganz einfach. Aber hä, Jesus ist Brot? Wer bitteschön versteht denn das? Also, wie kann ein Mensch Brot sein? Und was ist denn Brot des Lebens? Und tatsächlich wird in diesem ganzen Textabschnitt das Wort Brot in verschiedenen Bedeutungen oder zumindest in verschiedenen Verständnissen benutzt. Die Leute verstehen es ganz unterschiedlich. Zunächst sagt Jesus selber, er ist das Brot des Lebens oder das Brot, das vom Himmel kommt. Und dieses Bild ist damit ein Zeichen der Kraft Jesu, der Leben stiften kann, der retten kann, so wie Brot verhindert, dass Menschen sterben, die sonst verhungern würden. Also das Lebenskraft gibt. Zugleich taucht aber auch das Brot ganz, ganz praktisch auf, wie wir es in der Filmszene gerade gesehen haben. Die Menschen haben Brot in der Hand, was sie essen als Nahrungsmittel und runterschlucken. Und auch als die Menschen wieder zu Jesus kommen am nächsten Tag, in Vers 26, nimmt Jesus darauf nochmal Bezug und sagt, ihr sucht mich nur, weil ihr von dem Brot gegessen habt, und zwar das, was ihr in der Hand hattet, und ihr seid satt geworden. Doch ihr habt nicht verstanden, dass meine Taten Zeichen sind. Also das Brot, was sie gegessen haben, hat er ihnen gegeben, um ein Zeichen darzustellen. Das haben sie aber falsch verstanden, und auch als er das gesagt hat, das Brot sollte ein Zeichen sein, haben sie sofort an das Zeichen für das Volk in Israel gedacht, das Volk Israel in der Wüste gedacht, als sie Manna bekommen haben zur Versorgung. Und dieses Manna wird auch oft so ein bisschen mit Brot übersetzt, auch wenn das irgendwie so ein süßlicher Brei oder irgendwie sowas war, der auf dem Boden verteilt war in der Wüste, und das hat das Volk Israel davor gerettet, in der Wüste zu verhungern, weil es da sonst nichts zu essen gab. Dieses Zeichen haben die Menschen damals verstanden als ein Zeichen der Macht Gottes, dass Gott einfach beweist, ich bin Gott. Ich kann ein Wunder tun, ich kann etwas tun, was gar nicht sonst möglich ist, dass ihr hier überlebt und dass ihr zu essen bekommt. Und sie dachten, dass Jesus meint, er gibt uns einen Beweis dafür, dass er göttliche Autorität hat. Und dann vergleicht Jesus schließlich als Viertes das Brot mit seinem Fleisch, also wirklich mit seinem Körper. Nicht nur Leib, was man oft auch liest in der Bibel, auch beim Abendmahl, hier steht wirklich Fleisch. Also er meint richtig, ja, sein Körper, dass er sich hingibt für die Menschen. Und er erklärt das dann in diesen folgenden Versen, da wo dieser Streit ausbricht. Da erklärt Jesus denen dann auch, wie das genauer noch gemeint ist, dass sie sein Fleisch essen, dass sie sein Blut trinken sollen. Aber die Menschen damals hatten nicht das Abendmahl vor Augen, weil das kannten sie ja noch gar nicht. Das muss für sie wirklich verwirrend gewesen sein, weil haben sie gedacht, sollen sie jetzt reinbeißen in Jesus? Also Jesus hat ja wirklich gesagt, ihr werdet mein Fleisch essen. Das konnten die nicht verstehen in dem Moment. Das ging einfach nicht. Weil keiner von denen wollte in Jesus reinbeißen, da bin ich mir ziemlich sicher. Sie hatten das nicht vor Augen. Und wir erklären mit diesen Worten, die danach folgen, oft unser Verständnis vom Abendmahl. Aber Jesus hat das nie gemeint, dass wir ihn wirklich essen sollen, dass wir sein Blut wirklich trinken sollen, sondern das hat er wieder zeichenhaft und symbolisch gemeint. Und damit vermischen sich immer wieder Ebenen. Ihr merkt das wahrscheinlich selber. Also das ist doch irgendwie kompliziert, das zu verstehen. Er hat damit natürlich angedeutet, dass er wirklich sein Blut vergießen wird, dass er sterben wird für die Menschen. Er wird sich hingeben, er wird für sie sterben. Wir sehen das, wir sind in der Passionszeit, wir gehen gerade auch auf diese Kreuzigung Jesu zu. Die Menschen damals konnten das einfach nicht verstehen. Das war für die ersten Hörer eine Rede, die sich noch nicht aufgelöst hat. Jesus wird seinen Körper, sein Fleisch, einige Wochen, Monate später hingeben. Wortwörtlich wird er sein Blut vergießen. Aber diese Dimension, wie gesagt, konnten die ersten Hörer am Anfang nicht begreifen. Und tatsächlich merke ich, dass es auch für mich immer noch schwer zu verstehen ist, dass dieses Bild mit dem Jesus, dass er das Brot ist, wie die Menschen das verstehen sollten. Und wenn wir sehen, wie komplex das ist, dass es vier Möglichkeiten gibt, wie man Brot verstehen kann in diesem Moment, in diesem Textabschnitt, je nachdem, aus welcher Blickrichtung man kommt, merkt man, wie komplex das erstmal ist. Und man muss sich das genauer angucken, um hinter die Bedeutung zu kommen, was Jesus denn jetzt wirklich meint, was Jesus sagen wollte. Und dann kommt in diesem Text noch etwas weiteres hinzu, was auch sehr verwirrend ist, und zwar das Wort Leben, wie Jesus es benutzt. Weil es auch hier wieder zwei verschiedene Bedeutungen haben kann, zumindest zwei verschiedene Verständnisse von dem, wie wir Menschen auf das Leben schauen und wie Jesus auf das Leben schaut. Die Menschenmenge hatte am Tag davor Hunger und sie haben Brot bekommen, ein Lebensmittel, Brot und Fisch. Damit wurden sie versorgt und damit wurde ihnen ihr Leben ein Stück verlängert. Wahrscheinlich wäre an dem Abend niemand vor Hunger gestorben, das jetzt nicht, aber trotzdem merken die Menschen, sie haben wieder neue Kraft bekommen, neue Lebenskraft. Wir wissen selber, wie das ist, wenn man unterzuckert, dann wird man manchmal gereizt, also zumindest ich werde das. Und man wird auch unruhig und ist vielleicht launisch. Jeder lebt es vielleicht auch anders aus, wenn man hungrig wird. Und wenn man dann was zu essen bekommt, dann bekommt man wieder neue Kraft. Wenn wir unsere Nahrung einstellen würden, das wissen wir auch ganz genau, dann würden wir sterben. Also Brot gibt Leben. Aber die ganzen Menschen, die damals in der Wüste, das Volk Israel, mit dem Manna versorgt wurden, Jesus weist selbst darauf hin, die haben Manna bekommen und dann sind sie später trotzdem gestorben. Sie waren damals dann tot, sie sind inzwischen alle gestorben. Und Jesus spricht nun von einem Leben, das er ihnen schenken wird und er sagt, er nennt es ewiges Leben, so dass man nicht stirbt, sagt er. Dass man in Ewigkeit leben wird. Leben für die ganze Welt. Die Menschen werden zum Leben gelangen. Die Menschen leben ja eigentlich alle, also zumindest die, mit denen er gerade spricht. Die stehen vor ihm, die atmen, das Blut fließt durch die Adern, die leben. Aber er meint ein anderes Leben. Es gibt im griechischen Wort, im Griechischen wie auch im Deutschen kein eigenes Wort für ewiges Leben, sondern es ist immer diese Kombination aus ewig und Leben oder man kann es vielleicht auch anders umschreiben, aber es gibt keinen stehenden Begriff, der das bedeutet, ewiges Leben, sondern auch im Griechischen ist es immer zusammengesetzt aus zwei Wörtern. Es gibt im Griechischen ein Wort für das irdische materielle Leben, bios heißt das. Bio kennen wir auch alle. Aber dieses Wort Bios wird im Neuen Testament nur 15 Mal gebraucht. Und das kommt auch im Johannesevangelium gar nicht vor. Das heißt, in diesen Kapiteln steht dieses Leben nirgendwo, sondern immer, wenn Leben steht, steht das Leben wie auch in der Kombination mit Ewigleben. Also das Leben ganz prinzipiell, Zoe heißt es im Griechischen. Und dazu kommt jetzt dieser Begriff ewig. Das ist wie bei Ewigkeit auch, das ist der gleiche Wortstamm, aber wir verstehen das immer als einen zeitlichen Begriff, weil wir so denken, weil unser Leben so strukturiert ist in zeitlichen Abläufen. Aber das Wort Ewigkeit, was wir immer mit einer Zeit verbinden, ist in Wirklichkeit kein Zeitbegriff. Das ist etwas kompliziert, weil wir uns das nicht vorstellen können. Etwas ohne Zeit. Wir nennen das dann vielleicht zeitlos, endlos, aber da ist immer unser Denken von Zeit mit drin. Es ist also eine ganz neue Dimension, die hier beschrieben wird, eine andere Kategorie. Dieses Wort ist ein Qualitätsbegriff, der drückt eine Qualität aus und keine Quantität, also keine Menge, keine Zeitangabe. Und die Qualität, die dieser Begriff ausdrückt, wird durch den Glauben und durch die Nähe zu Gott bestimmt. Nun hören diese Worte tatsächlich die Menschen, die am Tag davor von Jesus ein Stück Brot bekommen haben und an dem Morgen vermutlich aufgewacht sind. Und was hat ihr Magen gesagt? Der hat natürlich wieder geknurrt am nächsten Morgen. Das heißt, sie haben von Jesus Brot bekommen und haben das auch gegessen und hatten trotzdem am nächsten Morgen wieder Hunger. Das heißt, dieses Brot, was sie in der Hand hatten und gegessen haben, ist nicht das Brot, von dem Jesus gesprochen hat, was er ihnen geben wird. Oder der knurrende Magen bedeutet für Jesus nicht Hunger. Also das ist tatsächlich diese Ebene in dem Text, die immer wieder so kompliziert ist, weil er spricht ja weiter von diesem Leben, von dem er sagt, man wird nicht sterben. Aber zu Jesu Zeiten davor und danach hat es keine Menschen gegeben, also zumindest nicht in der Masse. Es gibt Ausnahmeerzählungen in der Bibel, wo mal jemand wiedergekommen ist vom Leben, aber sind alle Menschen gestorben? Auch Jesus ist einige Zeit später gestorben. Und trotzdem sagt Jesus, ich gebe euch ein Leben, wo man nicht sterben wird. Das heißt, Jesus hat eine andere Idee hier von dem Wort Leben. Eine andere als die, die wir mit Leben verbinden oder die wir mit Tod verbinden oder mit Sterben verbinden. Wir haben bei unserem Tod, wenn wir darüber nachdenken, immer unser menschliches, irdisches Ende vor Augen. In Johannes 11, Vers 25, also 5 Kapitel später, drückt Jesus das nochmal aus und ich finde, da wird es noch ein bisschen deutlicher, dass er tatsächlich von was anderem sprechen muss, als was wir denken. Und zwar sagt er, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist für uns ein absolutes Paradox, das geht gar nicht in unserem Denken. Weil wie können wir denn leben, wenn wir tot sind? Aber Jesus denkt, meint diesen Begriff Leben anders. Das ewige Leben ist ein Leben, das nicht nach dem Tod anfängt, sondern was über den Tod hinausgeht. Es ist ein Leben einer anderen Qualität, wo vielleicht unser Körper nicht mehr das macht, was er bisher gemacht hat, weil der liegt vielleicht am Boden oder also da schlägt das Herz nicht mehr und unsere Atmung fließt nicht mehr. Wikipedia hat das wieder recht schön formuliert. Ich liebe das ja, in der Wikipedia mal reinzugucken, was die dazu erklären. Da steht, Ewigkeit beginnt demnach nicht erst nach dem Tod, sondern beginnt mit der Erkenntnis Gottes und Jesu Christi und ereignet sich in der Beziehung des Glaubenden mit Gott. Für den so Glaubenden ist der leibliche Tod ein Übergang in das vollendete ewige Leben, das aber schon im Neugeborenwerden, also im Gott kennenlernen im Prinzip, beginnt. Der Tod wird zu einem Übergang. Aber nicht ein Übergang vom irdischen ins ewige Leben, sondern ein Übergang vom ewigen Leben hier auf der Erde, also dahin in das ewige Leben, in der völligen Gegenwart und Gemeinschaft mit Gott. Denn Jesus sagt, dieses neue Leben fängt schon jetzt an. Wenn man an ihn glaubt, fängt dieses neue Leben an. Er möchte schon jetzt dieses Brot für uns sein. Jesus als Brot des Lebens ist dabei ein Symbol. Und deswegen ist auch das Wort Essen natürlich symbolisch zu verstehen. Die Frage ist jetzt, wie funktioniert das denn? Wie bekommen wir denn dieses Leben oder wie nehmen wir dieses Brot zu uns? Und zwar sagt Jesus hier, wer mir glaubt, wer mir vertraut, wird ewig leben. Was das vielleicht auch in einem Bild in unserer Sprache heute ausdrückt, diese Verschmelzung mit diesem Brot, also mit diesem Symbol, ist der Aussatz, ich habe dich zum Fressen gern. Keiner will sein Gegenüber fressen, der das sagt, sondern er will damit zum Ausdruck bringen, ich will dich so nah bei mir haben, ich will mich mit dir, also im Prinzip so ein bisschen wie verschmelzen, in mir drin haben. Ich will, dass du zu mir gehörst, dass wir ganz, ganz eng zusammengehören. Es ist ein Bild, was eine ganz tiefe Enge ausdrückt, die natürlich bei jedem Gedanken über Verdauung und Biologie sofort zerstört wird. Ne? Aber trotzdem drückt es eine Nähe aus, die uns wahrscheinlich sofort einleuchtet. Denn hier kommt Kraft durch das Essen. Energie wird umgesetzt. Wir werden erfüllt von unserem Gegenüber. Wir sind ihm so nah, wie man sonst niemandem sein kann. Jesus möchte uns ganz durchdringen. Er will ein Teil unseres Lebens sein. Dazu kommt, dass das Essen in fast jeder Kultur immer ein Ausdruck von Gemeinschaft ist. In fast allen Kulturen, überall, wo man zusammenkommt, wenn man gemeinsam isst, hat man oft noch viel bessere Gespräche und bessere Gemeinschaft. Oder vielleicht auch ein Glas Wein trinkt oder wie auch immer. Aber das Essen überwindet da manchmal so ein paar Hürden, wo man sonst vielleicht nicht wüsste, was man sonst tun soll. Durch dieses Bild wird also ausgedrückt, dass wir durch die Gemeinschaft, durch die innige Nähe mit Gott, wenn er ganz zu unserem Leben dazugehört, wie die Nahrung zu unserem Organismus, dass er uns dann dieses Leben schenken wird. Dieses neue Leben gewinnt ganz neue Dimensionen, weil ihm der Tod, auch wenn er Teil unseres menschlichen oder unserer irdischen Lebensphase bleibt, so nenne ich es mal, weil uns dieser Tod nichts mehr anhaben kann. Jesus gibt dem Leben eine ganz neue Dimension dadurch. So können uns andere Sorgen, Nöte oder Tiefen des Lebens in dem Sinne nichts mehr anhaben. Natürlich können sie unser Leben komplett durcheinander bringen. Sie können uns auch ganz tief erschüttern und sie können uns verzweifeln lassen. Aber sie können es nicht allem entheben. Es gibt ein Fundament oder eine Dimension, die bestehen bleibt. Jesus versucht deutlich zu machen, dass es dass es noch eine ganz andere Ebene im Leben gibt, die unsere körperlichen Einschränkungen übersteigt. Es gibt diese banale Ebene oder diese einfache Ebene, dass wir tägliche Nahrungsaufnahmen brauchen, dass Krankheiten uns Einschränkungen, Begrenzungen. Aber er sagt, diese Ebene, die sollen uns nicht komplett bestimmen, weil es die andere Ebene auch noch gibt. Es gibt noch das, was da drüber ist oder was vielleicht viel tiefer geht. Es geht Jesus dabei um unsere Seele, um unser Herz, um das, was uns komplett ausmacht, unser Wesen, unser Sein. Und das besteht halt nicht aus den Äußerlichen. Natürlich gehört es auch dazu und das wissen wir ganz genau, dass es zu unserer Persönlichkeit jetzt auch noch mit dazukommt. Aber da gibt es einen Kern in uns, der wird bestehen bleiben, auch wenn äußere Dinge verfallen. Der wird immer da sein. Für die Menschen damals, die Jesus zugehört haben, war die Erwartung an Religion ganz klar. Sie haben von Jesus erstmal erwartet, dass er durch ein richtig ausdrückliches Zeichen, durch ein Wunder ihnen bestätigt, dass er göttliche Autorität hat. Und dann soll er ihnen sagen, wie sie ihr Leben zu leben haben, wie sie Gott gefallen können, was sie tun müssen. Und dann funktioniert es und dann nimmt Gott die Menschen an. So haben sie immer gelebt und so wünschen sie sich das auch von Jesus. Und jetzt sagt Jesus aber, ihr müsst mir glauben, ihr müsst mir vertrauen. Und kein Wunder der Welt kann euch dazu bringen, dass ihr mir vertraut. Wenn ihr nur auf Wunder schaut, werdet ihr das nie erfahren. Ihr müsst einfach nur vertrauen. Und auch wenn ihr zum Vater wollt, also wenn ihr zu Gott wollt, geht das nur über die Vertrauens- und Beziehungsebene. Auch wenn ihr das bisher anders gelernt habt, sagt er zu den Leuten, es geht nicht anders. Ihr müsst vertrauen und eine Beziehung haben. Es gibt gar nichts, was ihr tun oder machen könnt, um vor Gott gerecht dazustehen. Und Jesus macht uns genau das vor, als er in der Passionszeit sein Vertrauen auf die Beziehung zu Gott setzt. Seine Angst vor dem Tod und dem Sterben, seine Not, die er am Körper spürt, steckt er zurück hinter das Vertrauen auf Gott, dass er es gut machen wird, dass er die Menschen retten wird. Er lässt sein Leben komplett los und gibt es hin, weil er voller Zuversicht darauf baut, dass Gott die Welt retten wird. Und so dürfen wir auch auf Jesus schauen, auf ihn, der dann in dem Moment für uns wie ein Nahrungsmittel wird für unsere Hoffnung und Zuversicht, weil er diese nämlich nährt, weil er sie stärkt und weil er Mut gibt. Mit dem Blick auf Christus können wir auch Herausforderungen entgegengehen. Jesus als das Brot des Lebens. Dieses Bild in seiner so praktischen und einleuchtenden Art, er ist ein lebensnotwendiger Bestandteil, er ist das Nahrungsmittel, auch wenn wir heute sagen Brot. Also ehrlich, auf Brot können wir auch verzichten. Wir überleben alle, wenn wir kein täglich Brot zu uns nehmen, weil wir genug anderes haben. Aber trotzdem wissen wir, wie das Synonym Brot im Prinzip für alle Nahrungsmittel steht. Wir wissen, wir brauchen das zum Leben für unseren Körper. Aber Jesus sagt, es gibt noch eine Dimension, die darüber hinausgeht. Nicht alles ist auf dem ersten Blick das, was es scheint. Und gerade was Gott angeht, so sehen wir ganz oft nur einen Abglanz oder eine Oberfläche. Wir sehen die Auswirkungen vielleicht von dem, was er tut. Aber wir sehen eigentlich nie wirklich seine Hand. Wir sehen nicht ihn, sondern wir sehen oft die Folgen, den Abglanz. Gott selber geht viel tiefer. Und es gibt etwas hinter der Oberfläche, hinter dem, was wir sehen in unserem Leben. Dahinter steht immer noch die größere Macht, dahinter steht Gott, eine neue Dimension. Die Ewigkeit, wenn wir in diesem zeitlichen Denken drin bleibt, hat schon lange begonnen. Die hat es schon lange gegeben. Sie beginnt nicht erst in der Zukunft und vor allem nicht erst nach dem Tod. Sie ist da. Überall da, wo Gott ist und wo Begegnung mit ihm stattfindet. Und wenn wir unser Leben und unsere Grenzen darin sehen, also in unserem Leben, wenn wir unsere Grenzen sehen, dann dürfen wir sicher sein, dass sie nicht die Grenzen des Lebens sind. Wir sehen immer nur einen Teil davon, von dem, was wirklich ist. Und noch ein weiterer Aspekt ist durch Jesus ganz neu in die Geschichte der Menschheit gekommen. Nachdem das Volk Israel seinen Manna gegessen hat, sind sie trotzdem gestorben. Sie sind sogar noch alle in der Wüste gestorben. Jesus hat diese Menschen nicht in das verheißene Land ziehen lassen, sondern erst die späteren Generationen. Und das hat man damals damit begründet im Alten Testament, dass die Leute ungehorsam waren. Sie haben nicht auf Gott gehört und deswegen hat Gott sie nicht weitergehen lassen. Sie hatten nicht diese Hoffnung auf das ewige Leben, darauf, dass es noch ein Mehr gibt. So war nicht ihr Verständnis. Wenn wir es ernst nehmen, was uns dieser Text heute sagt, dann hat die Ewigkeit schon damals auch Bestand gehabt. Wir lassen also Gott entscheiden, was tatsächlich mit diesen Menschen in der Wüste, mit den Israeliten passiert ist. Die Ewigkeit gab es schon damals, ihm ist also alles möglich. Aber heute dürfen wir das wirklich mit ganzer Gewissheit sagen. Heute, nachdem Jesus für uns sich hingegeben hat. Und es sind nicht unsere Taten, wie das für das Volk Israel war. Wir haben falsch gehandelt und deswegen kommen wir nicht in das verheißene Land. Aber mit Jesus ist diese Dimension auch komplett aufgesprengt worden. Egal, wie wir uns verhalten, was wir noch in unserem Leben alles falsch machen werden. Unsere Taten können uns nicht retten, aber unsere Taten können uns auch nicht verdammen. Sie können uns nicht schlecht machen. Selbst wenn wir uns so verhalten, dass wir unser Leben komplett verfehlen, selbst wenn wir uns verloren fühlen in unserem Leben oder das Schicksal uns so hart reinwirft. Selbst wenn wir voller Zweifel sind und das Gefühl haben, unser Leben ist komplett in den Dreck geritten, selbst dann gilt für uns, Christus ist unsere Hoffnung. Und wenn wir uns an dieser Hoffnung festklammern, dann schenkt Gott uns das Leben, und zwar das ewige Leben, schon jetzt. Amen.